بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسلك بيت الله من هذا بلسن من الله سيك من هذا الفوفيت محمد صلى الله عليه وسلم Die wahrhaftigsten aller Worte sind die Worte Allahs und die beste aller Rechtleitungen ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist ein Irrtum, eine Dalala und jeder Irrtum ist in der Hölle und wir suchen Zuflucht vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns in den Höllenbewohnern macht. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist. Allah hat ihn zu den Menschen gesandt, als Warner und als Vorbotschaft. Derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er wird rechtgeleitet sein. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, er stört oder er fügt sich selbst Schaden zu. Und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Liebe Geschwister, also im heutigen, letzten Mal haben wir das Kapitel abgeschlossen, erste Kapitel abgeschlossen, und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, oder unter Kapitel Babe, geht es um Fadl al-Tawhidi wa ma yukaffiru min al-Dhunub, das heißt, die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöscht. Und wenn man über Vorzüglichkeit von einer Sache redet, dann heißt es nicht, dass es keine Pflicht ist. Also wenn eine Sache eine Vorzüglichkeit hat oder vorzüglich ist, dann kann es trotzdem sein, dass es Pflicht ist. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Gemeinschaftsgebet gesagt, Salatul Jama'ah afdalu min Salatil Fadhi bi 27 Darajah. Er sagte, das Gemeinschaftsgebet ist besser als das Gebet, was man alleine verrichtet, um 27 Stufen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und trotzdem ist das Gemeinschaftsgebet Pflicht für denjenigen, der in der Nähe der Moschee ist. Und genauso verhält es sich mit dem Tawhid. Tawhid ist eine, darin gibt es riesigen Nutzen für den Menschen und es ist vorzüglich und trotzdem ist es eine Pflicht, den Tawhid umzusetzen. Denn das ist das, was die Muslime von den Nicht-Muslimen unterscheidet. Na, und zu den Nutzen des Tawhid gehört es, dass es der größte Beweggrund ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam gegenüber ist. Denn derjenige, der den Tawhid umsetzt, den sogenannten Muwahhid, er macht für Allah subhanahu wa ta'ala und handelt für Allah subhanahu wa ta'ala und praktiziert den Islam für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er handelt auch für Allah subhanahu wa ta'ala, egal ob die Menschen ihn sehen oder die Menschen ihn nicht sehen. Aber derjenige, der kein Muwahhid ist, derjenige, der bestimmte Handlungen tut für die Menschen, damit die Menschen ihn sehen, er fastet und betet, oder besser gesagt, er spendet und betet und gedenkt Allahs, macht also Dhikr, nur wenn jemand bei ihm in der Nähe ist, der ihn sieht. Und deswegen sagten manche der Salaf, das heißt der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. Ich wünschte oder ich möchte gerne durch eine Tat Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen und dass von dieser Tat niemand Bescheid weiß außer er selbst subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch für diejenigen, die den Tawhid umsetzen, die Sicherheit versprochen. Er sagte, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, diejenigen, die glauben, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sie haben das Recht auf Sicherheit, oder sie haben Sicherheit, und sie sind rechtgeleitet. Und sie sind rechtgeleitet. Und das ist der erste Vers, den der Autor in diesem Kapitel erwähnt. Die Aussage Allahs, der Erhabene, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Das sagte Allah in Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 82, auf der Seite 138. Und das heißt ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit, Glaube der Iman, und Ungerechtigkeit, die Wulm, die nicht den Glauben, den Iman mit Wulm verdecken oder auch vermischen. Und Wulm ist hier das Gegenteil von Schirk. Entschuldigung, Wulm ist hier das Gegenteil von Iman. Mit Wulm, Ungerechtigkeit, ist hier diesem Vers gemeint Schirk. Und diesen Tafsir haben wir erhalten von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn als dieser Vers herabgesandt worden ist, fiel er den gläubigen Sahaba schwer. Denn sie haben gesagt, wer von uns fügt sich selbst keine Ungerechtigkeit zu? Also jeder begeht Ungerechtigkeiten gegenüber seiner eigenen Seele. Das heißt, macht Fehler und begeht Sünden. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in Hadith bei al-Bukhari, لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَظُنُّونَ. Es ist nicht so, wie ihr denkt. إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الشِّرْكِ. Was hier mit ihm gemeint ist, ist der Schirk. أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ. Habt ihr nicht gehört, was der rechtschaffene Mensch gesagt hat? Und er meint damit Luqman, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Das hat er gesagt in Surat Luqman. Sagte Luqman, inna shirka la dhulmun azim, wahrlich, der Götzendienst oder die Beigesellung oder was auch immer, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Aussage Allahs Surat Al-An'am, diejenigen, die glauben, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, ausgelegt, tafsir gemacht mit dem Wort, mit den Worten von Luqman, wo er gesagt hat, wahrlich, Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Also ist hier mit gemeint, dass diejenigen, die keinen Schirk begehen, sondern die Muwahhidun, den Tawhid also umsetzen, die werden Sicherheit erhalten und gerechtgeleitet sein. Und logischerweise gibt es Stufen von Ungerechtigkeit, auf Wulm ist nicht auf einer, gibt nicht nur eine Art von Wulm, aber der schlimmste Wulm, die schlimmste Art von Wulm ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Also Schirk. Und die zweite Art von Wulm ist, dass man sich selbst ein Unrecht zufügt. Zum Beispiel, wenn man jeden Tag fastet und nicht sein Fasten bricht. Also gemeint durch das freiwillige Fasten außerhalb von Ramadan. Oder dass man jede Nacht von Anfang der Nacht bis zum Ende der Nacht betet, ohne zu schlafen. Die dritte Art von Ungerechtigkeit ist, dass man jemandem anderes Ungerechtigkeit zufügt, indem man jemanden zum Beispiel schlägt oder umbringt oder sein Vermögen wegnimmt oder ähnliches. Und wenn Ungerechtigkeit weg ist, dann gibt es Sicherheit. Aber ist es dann vollkommene Sicherheit oder keine vollkommene Sicherheit? Die Antwort darauf ist, entweder hat der Mensch vollständigen Iman, dann wird er auch vollkommene Sicherheit haben vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Wer einen vollständigen Iman hat, den Tawhid ganz umsetzt, wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestraft werden. Wer allerdings unvollständigen Iman hat, er hat auch Sicherheit, wie dieser Vers das aussagt, aber er hat nur Sicherheit davor, vor dem ewigen Feuer. Das heißt davor, dass er nicht für immer in der Hölle bleiben wird. Denn wir glauben, dass jeder Muslim ins Paradies eingehen wird. Egal, ob er bestraft wird oder nicht, er wird inshallah ins Paradies eingehen. Das ist der Glaube von Ahl Sunnah Jama'ah. Und die vergangenen Verse, die verdeutlichen in dieser Sura, sie verdeutlichen, dass mit Wulm, Ungerechtigkeit, Ash-Shirk gemeint ist und nicht etwas anderes. Denn Ibrahim a.s. diskutiert mit seinem Volk in den Versen 74, bis zu dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, 82 oder noch weiter, diskutiert er mit seinem Volk und unter ihnen sein Vater, Azar, und will sie von ihrem Götzendienst wegbringen. Und er sagte in dem Vers 81, wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat. Welche der beiden Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst? Also diejenigen, die etwas beigesellen, oder diejenigen, die das nicht beigesellen, hat er Anrecht. Und dann sagt er, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken. Also das sind diejenigen gemeint, die kein Schirk begehen. Also deswegen die Verse, die vorausgehen, erklären eindeutig, selbst wenn wir diesen Hadith nicht hätten, eindeutig, dass es sich hier um Schirk handelt, um die große Form von Schirk. Ja. Dann gibt es Sicherheit für diejenigen, die den Schirk nicht, den Schirk nicht umsetzen. Und Allah sagte noch zusätzlich, warum muhtadun? Und sie sind rechtgeleitet. Und sie sind rechtgeleitet. Sie haben Hidayah. Ja, das ist das Wort. Oder Huda haben sie. Und zwar, in diesem Leben haben sie Rechtleitung, sodass sie gemäß dem Gesetz Allahs handeln nach Wissen. Mit Wissen handeln sie nach dem Gesetz Allahs. Und sie haben auch Wissen um das Gesetz Allahs. Also sie haben erstens Wissen und zweitens handeln sie nach dem Gesetz Allahs. Und die Rechtleitung in Bezug auf das Wissen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den richtigen Weg zeigt. Und Rechtleitung in Bezug auf Taten ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Erfolg verleiht, dass sie die Taten umsetzen. Was heißt das? Und zwar Tawfiq nennt man das. Tawfiq bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir auch Huda gibt, Rechtleitung gibt, dass du auch das umsetzt, was du weißt. Denn jeder von uns weiß viel mehr, als er tut. Warum können viele von uns nicht Sadaqa geben, obwohl sie Geld haben? Und warum viele von uns beten in der Nacht nicht, obwohl sie eigentlich hält sie nichts davon ab, nach dem Isha-Gebet zu beten, bis zum Fajr-Gebet, also oder kurz vorher oder wie auch immer, zwischendurch aufzustehen? Niemand hält es davon ab. Keiner sagt einem, normalerweise darfst du nicht nachts aufstehen, um zu beten. Aber warum macht man es trotzdem nicht, obwohl es einem gut geht? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht jedem Menschen den Erfolg verleiht, diese Sache zu tun. Und wie bekommt man diesen Erfolg? Indem man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet. Indem man auch sich darum bemüht. Denn von nichts kommt nichts. Und ebenfalls diese Hidayah, die sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, bezieht sich nicht nur auf Ad-Dunya, sondern bezieht sich auch auf Al-Akhirah. Bezieht sich auch auf das Jenseits. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte auf der Seite 446 im Vers 23 von Sura As-Saffat, Sura 37: Uhshuru alladhina zalamu وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Bis Vers 23 sagt er: Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs, dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Und das Wort leiten ist Hidayah, das ist das Wort leiten. Und sie werden geleitet zur Hölle. Und genauso wie die Höllenbewohner zur Hölle geleitet werden, so werden die gläubigen Menschen dementsprechend zur Wonne geleitet, zum Paradies, An-Na'im. Und viele Mufassirun, also viele Koranausleger, haben gesagt, dass der Vers Ula'ika lahumul Amn, sie sind es, die die Sicherheit erhalten werden, damit es gemeint im Akhirah. Und diejenigen, die recht geleitet sind, und sie werden auch recht geleitet sein, wohum muhtadun, bedeutet in diesseits. Und die richtigere Ansicht ist, die richtigere Auslegung ist, dass sich das auf das diesseits und das jenseits bezieht. Denn es gibt keinen Beleg dafür, dass sich das eine nur auf das diesseits bezieht oder das eine nur auf das jenseits bezieht. Sondern in diesseits erhält man Sicherheit von Allah subhanahu wa ta'ala und im Jenseits auch. Und in diesseits erhält man Hidayah, Rechtleitung und im Jenseits auch Rechtleitung, denn wie ich gesagt habe, der Rechtleitung bedeutet etwas zu leiten, dass Allah dich leitet zu einer bestimmten Sache. Das kann im Jenseits sein oder auch im Diesseits, im Jenseits ins Paradies. Und im Diesseits leitet er dich, dass du erstens Allahs Gesetze kennst, danach handelst. Und das ist die Rechtleitung in diesem Leben. Na. Und warum hat der Autor diesen Vers jetzt überhaupt erwähnt? Weil das gehört zu den Vorzüglichkeiten des Tawhid. Er hatte gesagt in der Überschrift, Fadl Tawhid, das heißt die Vorzüglichkeit des Tawhid, das heißt der Vorteil, der Nutzen, die gute Sache am Tawhid, ist was? Unter anderem, dass man Sicherheit bekommt und dass man rechtgeleitet wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, an Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, er sagte ein Hadith über Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Qala, er sagte, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Man shahida an la ilaha illallah. Wer bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah, wahdahu la sharika lah. Er ist ein Einziger, er hat keinen Teilhaber, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener ist und sein Gesandter. Und der Hadith geht noch weiter, wir werden den Hadith natürlich heute nicht ganz zu Ende bringen. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, und dass Isa der Diener Allahs ist und sein Gesandter. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, und sein Wort ist, dass er Maria eingab, und eine Seele von ihm, und dass das Paradies wahr ist, und dass die Hölle wahr ist, dann wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Weil im Paradies gibt es Stufen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Wir werden den Hadith nicht ganz zu Ende bringen, aber einen Teil davon, inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu den Erfolg verleiht. Und die Aussage, Man shahida an la ilaha illallah, wer bezeugt, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist, außer Allah. Wenn man bezeugt, und das ist wichtig, man kann niemals bezeugen eine Sache, wenn man nicht vorher Wissen hat. Sonst bezeugt man was, sonst ist es falsch Zeugnisaussage, shahadat zu. Das gehört zu den großen Sünden. Deswegen ist ein Beweis dafür, dass man nicht einfach sagen kann, La ilaha illallah, ohne wissen, was es bedeutet. Das geht nicht. Das ist man kein Muslim. Ein Muslim ist man erst einmal beweisen, was es bedeutet. Und deswegen sagt der Prophet, man shahida, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch weiterhin, was auch beweist, dass das Bezeugen mit Wissen verbunden ist. Er sagte auf der Seite 495, Surat al-Zukhruf, Surat 43, Vers 86, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ هُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ هُمْ يَعْلَمُونَ. Und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt und sie wissen es. Und sie wissen es. Und das Wissen über La ilaha illallah ist von zwei Arten. Einmal, dass man dieses Wissen erworben hat, man hat gelernt, was es bedeutet. Und einmal, dass man es natürlicherweise hat im Herzen, weil man so geboren ist. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er gesagt, Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Das heißt, jedes Kind wird auf der Fitra geboren. Und das ist die natürliche Veranlagung des Menschen. Und der Islam ist damit gemeint. Das heißt, jeder Mensch wird als Muslim geboren. Und deswegen, und der zweite Teil von dem Wissen über La ilaha illallah ist, dass man erwirbt, indem man lernt. Oder indem man über die Verse von Allah nachdenkt oder über die Zeichen Allahs nachdenkt. Über das, was Allah erschaffen hat. Und es verinnerlicht. Na, und deswegen muss man erst Wissen haben, dann bezeugen. Man kann nicht erst bezeugen und danach Wissen haben. Das geht nicht. Na, und nebenbei gemerkt, manche Leute sagen, Ashhadu anna la ilaha illallah. Das ist grammatikalisch falsch. Das heißt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und dann im Arabischen, wenn man es Hocharabisch sprechen möchte, dann verschmilzt man das N in das L, das Nun in das Lam rein. Und deswegen sagt man, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Also auch wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, das geht gerade noch, aber das auch schon tut weh im Ohr. Denn der Koran hat uns gelehrt, dass die Araber damals so gesprochen haben. Denn der Koran wird ja so gelesen, wie die Sprache der damaligen Araber war. Natürlich wird ein paar Sachen außen abgesehen, aber dass die Idram und Ikhfa und Idhar und all diese Sachen haben die Araber damals gemacht. Ich rede nicht von den Längeneinheiten. Ich rede nicht davon, dass man sagt, zum Beispiel, meinetwegen, min ba'de, sondern ich meine, dass man eben nicht sagt min ba'de und dass man auch nicht, sondern dass man eben sagt min ba'de und das N in ein M umwandelt. Denn ursprünglich sind es zwei Worte, min ba'de, und die Araber haben niemals gesagt min ba'de, sondern haben gesagt min ba'de. Im Koran sagen wir min ba'de, ziehen sie in die Länge, aber das meine ich nicht. Aber ich meine die Tatsache, dass man einen Buchstaben umwandelt, ein N in ein M umwandelt. Ja, das ist eine sprachliche Angelegenheit, die die Araber damals gemacht haben. Genauso gehört das N hier dazu, wenn ein N einen Sukun hat und danach kommt ein Buchstabe, der Buchstabe des Idram, dann haben die Araber das darin verschmolzen. Und deswegen haben sie gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und wenn man sagt, Ashhadu anna la ilaha illallah, das ist grammatikalisch falsch. Na, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la ilaha, heißt, es gibt niemanden, der angebetet wird. Es gibt niemanden, der angebetet wird. Und gemeint ist natürlich hier niemanden, der mit Recht angebetet wird oder zu Recht angebetet wird oder der es verdient, angebetet zu werden oder verdient, vergöttert zu werden. Ja. Und deswegen, Ilah ist jemand, den man anbetet und den man dient aus Liebe und aus Verherrlichung. Aus Liebe und aus Verherrlichung. Das heißt, man liebt ihn und verherrlicht ihn wegen seinen Eigenschaften, wegen seinen gewaltigen Eigenschaften, die Allah hat, und wegen seinen edlen Taten, die er verrichtet hat. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, illallah, außer Allah, das heißt, es gibt keinen Gott außer Allah, der zweite außer Allah, wenn man das jetzt in Verbindung sieht mit einem interessanten Vers im Koran, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 453, und da muss man sich mal ganz kurz bewusst machen, was die Qurayshiten hier sagen. Die Qurayshiten sagen, Surah Sade, Surah 38, Vers 5, Achtung, sie sagen, أجعل الآلهة إلها واحدة, macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? إن هذا لشيء عجاب, إن هذا لشيء عجاب, das ist fürwahr etwas sehr verwunderliches, das ist fürwahr etwas sehr verwunderliches. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Hud auf der Seite 233, gleich verinnerlichen wir uns, was sie hier gesagt haben. Er sagte in Surah Hud, Surah 11, Seite 233, Vers 101, ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt, als der Befehl deines Herrn kam, und sie richteten sie nur noch mehr zugrunde. Also ihre Götter haben ihnen nichts genützt. Und auf der einen Seite sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und auf der anderen Seite sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Vers, ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt. Und das ist kein Widerspruch, sondern, also man könnte denken natürlich, dass auf der einen Seite sagt Allah, dass es Götter gibt in diesem Vers. Und im anderen Vers sagt er eben, in dem Vers, wo er sagt, La ilaha illallah, gibt es keinen Gott außer Allah. Aber damit ist eben genau gemeint, wahre Götter. Es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Und es gibt niemanden, der es verdient, angebetet zu werden, außer Allah. Das ist nämlich die Bedeutung von La ilaha illallah. Und wenn eine Sache batil ist, nichtig ist, falsch ist, nicht korrekt ist, dann ist sie gesetzlich gar nicht vorhanden. Dann ist sie gesetzlich gar nicht vorhanden. Wie ein Gebet. Wenn es batil ist, dann hat man nicht gebetet. Und genauso diese Götter, die sie angebetet haben, sind batil. Sie sind nichtig, falsch. Und sie haben keinen festen Grund. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über alles, was nichtig ist, er gibt es ein Gleichnis subhanahu wa ta'ala, auf Seite 259 in Surah Ibrahim, Surah 14, in Vers 26, sagt er, und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Und deswegen, dieser Baum stirbt ab, der hat keinen Wert mehr. Und deswegen sind das zwar Götter, aber falsche Götter. Keine wahren Götter. Und die Aussage der Qurayshiten ist sehr interessant, denn sie sagen, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Hat er etwa die Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat auf der anderen Seite, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und deswegen sind das, was sie anbeten, nichts anderes als Namen. Die in Wirklichkeit, das sind falsche Götter, die nicht mal eine richtige Bedeutung haben und keine Wirklichkeit haben. Und sie können weder nützen, noch können sie schaden, noch können sie etwas erschaffen, noch können sie versorgen, noch können sie versorgen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, auf der Seite 240, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt. Ihr dient außer ihm, außer Allah, nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das ist Surat Yusuf, Surah 12, Vers 40. Und warum diese Einleitung? Der Tawhid, liebe Geschwister bei den Philosophen, ist nichts anderes, als dass man glaubt, dass es ein einziges Wesen gibt, das etwas erschaffen kann. Bei den Philosophen, nicht bei den Muslimen also, gibt es, sie sagen, also Ahlul Kalam, ja, sie sagen, dass Ilah ist jemand, der etwas erschaffen kann, mehr nicht. Und deswegen sagen sie, La ilaha illallah bedeutet, es gibt niemanden, der etwas erschaffen kann, außer Allah. Und